Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, das dürfen wir uns alle freuen. Er ist auferstanden. Ich grüße euch hier im Saal. Ich grüße auch die am Laptop oder am Telefon. Ganz herzliche Grüße zu diesem Ostergottesdienst. Die Losung für den heutigen Tag steht in 1. Könige. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Ja, der Name unseres Herrn soll hier im Hause sein. Das ist wunderbar. Am Donnerstag ist mir da ein Text aufgefallen, wo mich doch zum Nachdenken gebracht hat. Woher wir stammen, fragt er nicht. Er lädt zu Brot und Wein, bringt alle uns an seinen Tisch, lässt uns dort eines sein. Ob fromm oder Sünder gilt hier nicht. Auch nicht ob Mann oder Frau. Gott stellt Versklavte Frieden Freien gleich und nimmt sie als Erben an. Ja, das ist so tröstlich gewesen für mich und dass man wirklich kommen darf, wie man ist. Es gilt nichts, was ja hier in dieser Welt so viel gilt, ob Reichtum oder so. Aber bei ihm spielt das alles keine Rolle. Ja, diesen Gottesdienst wollen wir auch beginnen im Namen unseres Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Lothar wird uns das Wort auslegen zu dem Thema: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ja, dürfen wir uns freuen auf die Auslegung. Das erste Lied, das wir singen wollen, ist das Lied 110, die Verse 1 bis 5. Er ist erstanden, Halleluja.
Thank you.
zu den Bekanntmachungen. Ja, einladen möchte ich zur Bibelstunde am Mittwoch um 19.30 Uhr. 19 Uhr, ja. Und auch wieder Gottesdienst am nächsten Sonntag, 10.30 Uhr. Die Teenies, die treffen sich nach Absprache. Ansonsten sind ja Ferien und nach den Ferien geht alles wie gewohnt weiter. Die Lesung ist der Psalm 40. Das ist ein Psalm Davids. Ich harre des Herrn und er neigt sich zu mir und hört mein Schreien. Er zog mich aus einer grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellt meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr. Das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollst deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Lass dir's gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und zuschanden werden, die mir nach dem Leben trachten und mich umbringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da, lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt, denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Soweit der Psalm 40. Das Lied vor der Predigt, die 122 im Liederbuch, Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. Die Kinder, Kindergottesdienst, ist was vorgesehen? Ja? Gut, dann möchte ich noch beten für die Kinder. Ja, Vater, hab Dank für diesen Tag, für diesen Ostertag, den wir mit Freude begehen dürfen. Du bist auferstanden. Du bist nicht in der Grube geblieben. Hab Dank, Herr, dass du auch für unsere Sünden ans Kreuz gegangen bist. Ja, das dürfen wir uns alle freuen. Ja, und ich möchte dich auch bitten jetzt für die Kinder, wenn sie im Kindergottesdienst sind. Ja, halte ganz besonders über die Kleinen deine Hand und ja, schenke ihnen, dass sie das aufnehmen dürfen und in ihrem Herzen bewahren. Hab Dank, Herr, dass du da bist und dass du auch denen die richtigen Worte gibst, die sich für die Kinder einsetzen und mit ihnen jetzt ihren Gottesdienst gestalten. Amen.
Das ist vielleicht so 3 Wochen her. Da bin ich mit dem Fahrrad von Mutterstadt nach Dannstadt gefahren, die Brücke hoch. Und oben sehe ich, wie so ein Mann winkt und lacht und sich freut. Und unten hupen immer wieder die Autos. Und ich denke, na ja, was ist denn das für einer? Und ich komme ihm immer näher. Und er hat eine unglaubliche Freude ausgestrahlt. Eine Freude, wie ich sie dachte, so müsste sie am Ostermorgen sein. So eine Freude hat er ausgestrahlt. Und was hat er gemacht? Es war wohl ein leicht behinderter Mann, Anfang 20, als ich ihm näher kam. Und er hat einfach gewunken und gelacht. Und die LKW-Fahrer unten, die konnten ja gar nicht anders wie dem zurückhupen. Und jedes Mal, wenn die gehupt haben, ist er außer sich gewesen vor Freude. Da habe ich gedacht, wie kann sich jemand freuen über das Hupen eines LKWs? Können wir uns so freuen über unseren auferstandenen Herrn? Das ist ja die Frage. Unser Herr ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Osterfreude, das wünsche ich uns wirklich. Und dieser junge Mann war mir da einfach ein Beispiel. Ich dachte, ich muss euch das erzählen, weil ich dachte, das ist doch herrlich, wie sich ein Mensch freuen kann. Dass wir uns doch auch freuen an unserem auferstandenen Herrn. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Ich habe immer so einen Leitvers, der mir hilft, ein bisschen so die Richtung zu haben. Diesmal aus Römer 8,20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder der Vergänglichkeit unterworfen worden, nicht freiwillig. Wann ist das eigentlich geschehen? Als Gott sagte, wenn du von dieser Frucht nimmst, von dieser Frucht dieses Baumes des Lebens, ab diesem Tag wirst du des Todes sterben. Da ist das geschehen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Gott selbst hat die Schöpfung diesem Todesgeschehen unterworfen. Auf Hoffnung hin. Und das ist gewaltig. Nicht in einer endgültigen Form, sondern auf Hoffnung hin heißt es hier, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit oder des Verderbens freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Empfinden wir diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Diese Freiheit. Wir stehen am Ostermorgen, also eigentlich gestern Morgen schon, vor einem Geschehen, das unser ganzes menschliches Denken, alle unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Todesgeschehen in eine völlig neue Sicht bringt. Als ich so ein kleiner Knirps war, ich habe es schon mal im Kindergottesdienst erzählt, aber für mich ist das schon bezeichnend, wie habe ich den Tod erlebt, als erstes mal bewusst erlebt. Ich war so 5, als mein Großvater von der Mutterseite her starb. War ein Kriegsheimkehrer, war in russischer Gefangenschaft, er wurde nicht sehr alt. Er hatte 2 Streifschüsse und hat viel durchgemacht. Der Mann war gebrochen nach dem Krieg. Ich habe ihn auch nur als alten, schlürfenden Mann in Erinnerung, der nur müde die Stufen hochgehen konnte. Als er starb, war ich 5 und war bei der Beerdigung dabei. Das war ja so. Und dann hat man ihn da in diese Grube gelegt und hat den Grund darüber geworfen. Und meine Mutter sagt heute noch, du bist dann anschließend zu mir gekommen und gesagt, da wird der Opa aber schmutzig, wenn die den ganzen Grund drauf werfen. Wisst ihr, das habe ich als Kind gesagt, aber mir war klar, den holt keiner mehr raus. Den holt keiner mehr raus. Ich war 5, aber die Endgültigkeit des Todes, die habe ich durchaus empfunden. Kinder beginnen in diesem Alter zu fragen, wo ist Opa und Oma? Wo sind die, die gehen? Die beginnen zu fragen, welche Antworten haben wir für diese Kinder? Unsere Erfahrung, unser Verstand, ja, unser eigenes Herz rufen aus, Tod ist Tod, da gibt's kein Zurück. Die kommen nicht wieder. Schon die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung der Toten glaubten, bekommen von Jesus die Antwort: Ihr irrt euch. Ihr irrt euch sehr, sagt Jesus zu ihnen, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und dann sagt er, sagt Gott nicht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann sagt er, und Gott, darauf könnt ihr euch verlassen, ist ein Gott der Lebendigen, der Lebenden und nicht der Toten. Wenn man das bewusst liest, wird einem klar, Abraham, Isaak und Jakob haben Leben. Paulus nutzt dieses Wissen, dass sich in dieser Frage die Sadduzäer und die Pharisäer uneinig sind. In Apostelgeschichte 23, da ist er vor dem Hohen Rat und er ist ja besetzt mit beiden Seiten, das sind Sadduzäer und Pharisäer zugegen. Und dann spricht er, da war Paulus wusste, dass er ein Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Denn er sprach ja vom Auferstandenen. Als er aber dies gesagt hatte, entstanden Zwiespalt unter den Pharisäern und den Sadduzäern und die Menge teilte sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gibt keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Da war schon ein Durcheinander. Also damals gab es auch schon, die sagten, Auferstehung ist Unsinn. Das gibt es nicht. Interessant ist, dass wir vielleicht sogar aufgrund dieses Geschehens, dieses wunderschöne Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 haben, dass in der ersten Gemeinde oder einer der ersten Gemeinden zu Korinth das durchaus auch umstritten war. 1. Korinther 15, 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, leer. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wenn das ein Betrug ist, sind wir die Betrogenen, sagt Paulus. Zweifel bis in die jungen Gemeinden, Korinth, gab also schon immer tiefe Zweifel an der Auferstehung. Und ich glaube, es liegt daran, dass es unsere menschliche Erfahrungswelt sprengt. Wir können es nicht denken und halten es vielleicht deshalb für unmöglich. In Athen, als Paulus auf dem Areopag Zeugnis ablegt, da sagt er, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit, also wo man noch nicht wusste, dass es da mehr gibt, übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, durch eine Person, den er bestimmt hat, und er hat allen dadurch den, seltene Stelle, den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist der Nachweis, dass dieser Mann tatsächlich der Mann sein wird, der den ganzen Erdkreis richten wird. Die Reaktion der Zuhörer ist bezeichnet. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, aber die anderen sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Tatsächlich ist das Todesgeschehen am Kreuz noch nachvollziehbar für die Menschen. Da sagt man noch, naja, gibt es schon mal öfters, dass jemand falsch verurteilt wird und falsch hingerichtet wird. Aber die Auferstehung wird vielfach verspottet, abgelehnt. Unmöglich, das gibt es nicht. Da scheiden sich tatsächlich die Geister. Ganz gewiss, an diesem Thema kann man scheitern. Manche spotten, manche reagieren mit beißender Ironie und manche sagen, lass uns nochmal darüber reden. Ich muss das erstmal sacken lassen. Und ich finde das legitim, dass man sagt, ich muss das erstmal für mich verarbeiten. Kann da was dran sein? Ist es wahr? Tiefer darüber nachdenken. Gleich fassen können es die wenigsten. Wo es aber erfasst wird, da wandeln sich die Wahrheiten. Aus dem Satz, den wir oftmals sprechen, mitten im Leben umgibt uns der Tod, kann Martin Luther den Satz verkünden, ich finde es wunderschön, mitten im Tod umgibt uns das Leben. Mitten im Tod umgibt uns das Leben. Welch eine andere Sicht. Warum? Weil die Schrift es bezeugt. Ich möchte lesen aus Lukas 24, die Verse 1 bis 12, der heutige Predigtext. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr, den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies allen, alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und ihr Reden schienen ihnen wie leeres Gerede. Und sie glaubten nicht. Die Apostel. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die Leinen und Tücher liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Mein erster Gedanke, ohne Hoffnung. Tod ist tot. Am ersten Wochentag, ganz in der Früh, gehen sie zur Gruft, um die Öle, die sie bereitet haben, die Salben, hinzubringen. Und sie finden den Stein weggewälzt. Das ist schon mal praktisch, dass sie hineinkommen. Das wäre nämlich gar nicht so einfach gewesen für die Frauen. Und als sie hineingingen, finden sie Jesus nicht. Den Leib des Herrn Jesus nicht. So ist der Auftakt dieses Geschehens. Bei Markus finden wir eine genaue Zeitangabe zum Beginn der Kreuzigung. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Der Tag war in 12 Stunden eingeteilt, beginnend mit 6 Uhr morgens. Die dritte Stunde war also um 9 Uhr. 9 Uhr begann diese Kreuzigung. Übereinstimmend berichten das auch Markus, Matthäus und Lukas. Alle berichten davon auch von einer Finsternis, die das ganze Land umfasst, von der 6. bis zur 9. Stunde. 6 bis 6 ist 12. Von 12 bis 15 Uhr eine große Finsternis. Und um 15 Uhr dann der Eintritt des Todes oder das Übergeben des Geistes. Dann berichtet Lukas, Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Johannes, der einzige Jünger, der unterm Kreuz blieb, der Bleiber, Johannes, kann noch berichten, dass Jesus, nachdem er Essig genommen hatte, sprach, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ergänzend berichtet Johannes von dem Stoß durch einen der Soldaten in die Seite Jesu und dass sogleich Blut und Wasser herauskam. Johannes betont, dass er Augenzeuge des Geschehens war. Er hat das gesehen. Er sagt, ich war dabei. Johannes 19, 34, 35. Also nach einem Todeskampf von etwa 6 Stunden am Kreuz war der Tod eingetreten. Das Undenkbare war geschehen. Der Messias, der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, war nicht mehr am Leben. Jetzt interessant für uns in unserem Zusammenhang zu diesem Text. Weitere Augenzeugen des Todes Jesu waren auch die Frauen aus Galiläa, die ihm nachgefolgt waren. Lukas 23, 49 heißt es, aber alle seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren und sahen dies. Also die Frauen, die sich jetzt hier am Morgen auf den Weg machten, waren auch Zeugen des Todes am Kreuz von Golgatha. Somit ist völlig klar, die Frauen, die sich am Sonntagmorgen, dem Ostermorgen zum Grab aufmachten, suchten nicht den Auferstandenen. Nein, sie suchten den Leichnam Jesu. Ganz klar. Das war das Letzte, was sie sahen. Das suchten sie. Sie suchten einen Leichnam. Sie suchten einen Toten. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Die wohlriechenden Öle und Salben hatten sie noch am Freitag, wohl vor dem Beginn der Dunkelheit, vor dem Beginn des Sabbats. Damals begann ja der Tag mit Sonnenuntergang. Da rechnet man also damit, wenn die ersten 3 Sterne sichtbar sind. Und da hatten sie diese Öle noch bereitet. Dann kommt ja der Sabbat. Sabbat, also von der Dunkelheit des Freitagabends bis in die Dunkelheit des Samstagabends. Dann war es schon wieder zu dunkel, um ins Grab zu gehen. Was war also die erste Möglichkeit, um ins Grab zu gehen? Am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen war das erste Mal wieder Helligkeit und die Möglichkeit, außerhalb des Sabbats dann hinzugehen. Also früh am Morgen machten sie sich auf den Weg, am Sonntagmorgen. Sie suchten keinen Lebendigen, sondern sie suchten einen Toten. Nochmals finden wir bei Lukas den Hinweis auf diese Frauen, die ausdrücklich beschrieben werden. Das ist sehr interessant, um das zu verstehen, wie genau sie sich eigentlich auskannten. Ich lese das nochmal aus 23 ab 52. Also Arimathea, Josef von Arimathea, hatte den Leichnam erbeten von Pilatus. Und dann geht es weiter. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein feines Leinentuch, legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Achtung! Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salbe und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Also die Frauen wussten genau, wo Jesus lag. Sie waren ja mit dabei bei der Grablegung. Also sie waren nicht nur Zeugen des Kreuzesgeschehens, sondern auch der Grablegung. Sie waren Augenzeugen des Ganzen. Deswegen kann man gut verstehen, dass diese Frauen ganz menschlich und ganz typisch dachten, Tod ist Tod. Das ist die Realität. Da ist ein Schlusspunkt. Sie hatten noch nie etwas anderes erlebt, erfahren. Vielleicht noch ein kleiner Gedanke zur beabsichtigten Salbung durch die Frauen. Bei Matthäus lesen wir im 26. Kapitel, in den Versen 6 bis 13, von einem Ereignis, dass Jesus in Bethanien im Haus Simon des Aussätzigen zu Gast ist. Da kommt eine Frau zu Jesus, nimmt ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl und gießt das ganze Fläschchen über das Haupt Jesu, als er zu Tisch lag. Die Jünger ärgern sich noch ein bisschen, hätte man doch für die Armen nutzen können. Wie kann man doch so eine Verschwendung treiben? Und da sagt Jesus, wahrlich ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird, werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Also, denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Die Salbung Jesu war also schon getan. Die war schon getan. Sie waren also, diese Frauen, in doppeltem Sinne zu spät dran, obwohl sie früh am Morgen loszogen, was ausdrücklich gesagt ist. Jesus war längst gesalbt und Jesus war nicht mehr in der Gruft. Jesus war nicht mehr in der Gruft. Deswegen werden sie angesprochen, mein zweiter Punkt, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Oder man könnte den Punkt auch überschreiben, Hoffnung aus der Verkündigung. Die Engel haben eine Botschaft für sie, diese beiden in strahlenden Gewänder, diese Engel, die ihnen begegnen. Es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Es begegnen uns zwei Zeugen. Zwei Männer in strahlenden Kleidern. Als die Pharisäer Jesus einmal bezüglich seines Zeugnisses in Frage stellten, antwortet Jesus treffend, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wisst nicht, wohin ich gehe. Aber nach eurem Gesetz, auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Und er sagt, mein Vater zeugt von mir und ich zeuge. Interessant. Sein Selbstzeugnis und das Zeugnis des Vaters. Zwei. Im Alten Testament finden wir auf die Sünde des Götzendienstes, von Anbetung von Sonne, Mond, Sternen, was man so anbetete zu der Zeit, die Todesstrafe durch Steinigung im Volke Israel vor. Im 6. Vers, 5. Mose 17, 6 steht, auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen gerichtet werden. Überhaupt galt das als Grundsatz vor Gericht zu dieser Zeit. 5. Mose 19 finden wir das, diese Aussage, immer müssen es mindestens zwei Zeugen sein. Deswegen ist es ein kleines, aber kein unwichtiges Detail, dass wir zwei Engel finden an dieser Stelle. Zwei Zeugen. Diese zwei Zeugen bedienen sich zweier Wege, um vom Auferstandenen zu reden. Was ist ihr erstes Zeugnis? Was wäre dein erstes Zeugnis, wenn du gefragt wirst, was willst du mir sagen von Gott? Wenn ein Mensch sagt, wie ist der Weg zu Gott? Was wäre dein erstes Zeugnis? Was würdest du sagen? Das erste Zeugnis dieser beiden war ihr direktes, persönliches Zeugnis. Ganz direkt. Sie sagen, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Wir können es euch bezeugen. Wir wissen's. Er ist auferstanden. Die beiden Engel hatten eine unglaubliche Botschaft, die den Horizont der Frauen aus Galiläa sprengen musste. Sie hatten einen Leichnam gesucht und erwarteten, bekamen das Zeugnis über den Auferstandenen. Wie bei den Hirten in der Weihnachtsbotschaft ergreift sie Furcht. Wer kann sie ihnen verdenken? Damals auf dem Hirtenfeld wurde vom Retter gesprochen, der an dem Tag geboren wurde. Jetzt wurde vom Retter gesprochen, der auferstanden. Vollbracht. Der zweite Weg, den sie nutzen, ist sehr interessant für uns. Und zwar sagen sie, gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Bis heute ist das eigentlich der Weg. Wenn uns jemand fragt, Norbert, glaubst du wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Meinst du das wirklich? Ist das für dich eine Sache, wo du nicht selbst ein bisschen drüber lächeln musst? Dann kannst du sagen, doch, ich bin mir gewiss. Ich bin mir in meinem Wesen und Herzen gewiss, Jesus ist auferstanden. Ich kenne ihn, ich lebe mit ihm, ich spreche mit ihm. Er ist in meinem Leben präsent. Das ist dein persönliches Zeugnis. Ist das sehr wichtig, dass wir persönlich auch Zeugen davon, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass er lebendig ist, dass er in unserem Leben wirkt und handelt, dass wir unseren Alltag mit ihm leben dürfen. Das zweite ist der Hinweis auf die Schrift, auf das, was Jesus geredet hat, was das Alte und Neue Testament bezeugt über diesen Gott. Auch das ist ganz wichtig. Bei Lukas finden wir dreimal die deutliche Leidensankündigung. Lukas 29 bis 22, verworfen von den ältesten hohen Priestern, Schriftgelehrten, getötet und Jesus sagt an dieser Stelle am dritten Tag auferweckt. Lukas 9, 44, 45 spricht er davon, dass er überliefert wird in die Hände der Menschen. Lukas 18, 31 bis 34, die dritte Leidensankündigung. Er wird den Nationen, also den Heiden, überliefert werden. Das ist sehr interessant. Weil da zum ersten Mal deutlich wird, Jesus weiß schon, er wird nicht durch sein eigenes Volk, sondern durch ein fremdes Volk, in diesem Falle durch die Römer, die ein Heidenvolk waren, hier hingerichtet werden. Er wird überliefert werden, die Hände der Heiden. Gegeißelt, sagt er dort sogar, was geschieht, getötet und am dritten Tag auferstehen. Bis in die Details hinein weiß Jesus, was auf ihn zukommt. Warum? Gut, zum einen ist er natürlich Gott. Zum anderen kennt er die Schriften. Er kennt die Schriften. Er weiß, was auf den Messias zukommt. Und er weiß, dass er es ist. Die Jünger, auch der engste Kreis der Zwölf, waren nicht begriffsstutzig. Auch nicht dumm, nicht klug genug, um es zu erfassen. Sondern ich bin überzeugt, es überstieg einfach ihr Denken. Sie konnten es nicht in ihre Köpfe kriegen, was er damit meint. Sie konnten es nicht einordnen. Nun werden die Frauen von den Engeln an diese Worte erinnert und dürfen aufgrund der Worte Jesu Zuversicht und Hoffnung schöpfen. So ist das ja immer, wenn Gott durch sein Wort mit uns zu reden beginnt, klären sich Dinge, die Nebel beginnen sich zu lichten, aufzulösen. Wir erhalten einen Blick für die Möglichkeiten, Wirklichkeit Gottes. Und allzu oft, also bei mir zumindest, ist es so, dass mein menschliches Denken, auch mein Denken über Gott, gesprengt wird. Dass ich wieder ganz neu denken muss, dass ich wieder ganz neu etwas erfahre, wo ich dachte, oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich hoffe, dass das bei jedem von euch auch immer wieder so ist. Dass Gott euch noch viel zu sagen hat und wir immer wieder überrascht sind über diesen Gott. Immer wieder auch überrascht über seine Art, dass er unser Denken, unsere Erfahrungen übersteigt, sprengt. Wie ist das eigentlich bei uns? Warum können wir als Menschen gewiss werden? Also nicht nur von einer vagen Hoffnung sprechen, da ist eine Auferstehungshoffnung. Es könnte mal sein, dass wir mal nach dem Sterben mal, vielleicht gibt es einen Himmel, Gott hat, ja, also viele sagen ja, Hoffnung ist nicht genau Wissen, Glauben ist nicht Wissen. Das ist alles so vage, ihr habt so eure Denkweisen, ihr Christen, aber so gewiss ist das alles. Nein, es ist gewiss. Aber warum ist es gewiss? Warum können wir uns so gewiss sein? Warum kann der Norbert sagen, nein, ich glaube, ich werde das bezeugen mit meinem ganzen Leben, dass Jesus lebt, auferstanden ist. Warum können wir das? Es gibt nur einen Grund. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Zwei. Der Geist Gottes zeugt mit unserem Geist. Der Geist macht unseren Geist gewiss. Wir sind zu zweit, wir haben ein wahrhaftiges Zeugnis, ein echtes Zeugnis, ein wirkliches Zeugnis. Kein könnte so sein, sondern die Gewissheit des Glaubens und die Gewissheit, dass Christus der Erstling ist, der auferstanden und wir ihm folgen werden. Was geschieht bei den Frauen? Mein dritter Punkt, die Zeugen des Todes, der Kreuzigung und Grablegung werden zu Zeugen des Lebendigen. Ab Vers 8. Und sie gedachten an seine Worte, sie erinnern sich, was er alles gesagt hat, wir haben sie ja ein bisschen betrachtet. Sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und ihre Reden erschienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zur Gruft, und als er sich hineingebeugt hatte, sieht er nur die Leinen und Tücher liegen. Und er ging nach Hause, wunderte sich über das, was geschehen war. Und sie gedachten an seine Worte. Machen wir das? Wir. Machen wir uns gewiss unseres Glaubens? Wodurch machen wir uns immer wieder gewiss unseres Glaubens? Wo erhalten wir die Rückversicherung? Luther sagt nicht umsonst, das Wort lasst stehen. Das Wort müsst ihr stehen lassen. Wenn das Wort nicht mehr gilt, was soll dann noch gelten? Das Wort macht uns gewiss. Wo dürfen wir auch Gewissheit atmen, auch für uns ganz persönlich und in der Begegnung mit Gott? Leute, das ist der wichtigste Ort für uns alle. Und der umstrittenste, da bin ich überzeugt. Unsere Stille vor Gott, wo wir Bibel lesen, wo wir mit ihm reden, wo wir unser Leben mit ihm teilen. Das ist die umstrittenste Zeit, wo wir beten, Fürbitte halten für diese Welt, für Menschen um uns her, für das, was Gott uns vor die Füße legt. Das ist die wichtigste Zeit. Und es ist die umstrittenste, gibt's zu, bei mir auch. Da kommt das dazwischen und das, ah, dann lese ich später, ah, dann lese ich nachher oder heute Abend und dann kommt wieder was und dann lege ich mich ins Bett und dann ach, verpasst. Deswegen machen viele eine Regel daraus, dass sie früh morgens lesen, wo noch nicht so der Tag anbricht, wo man sagt, jetzt habe ich noch Ruhe, jetzt kann ich das noch tun. Mach keine Regel daraus. Jeder soll das tun, wie er am besten kann. Manche sind morgens gar nicht aufnahmefähig, Bibel zu lesen. Auch in Ordnung, sollen es abends tun. Aber tut's. Tut's und tut's regelmäßig und vertieft euch ins Wort und lernt diesen Gott besser kennen, Tag um Tag. Und damit, und das ist das Besondere an unserem Gott, wenn ich den Helmut noch besser kennenlernen würde, noch besser, wenn ich ihm noch näher käme, irgendwann würde ich sagen, oh, das hätte ich nicht gedacht beim Helmut. Da habe ich ihn ein bisschen anders eingeschätzt. Und er bei mir das Gleiche. Und ihr auch. Wisst ihr, wenn wir Menschen näher kommen, werden wir manchmal ein bisschen enttäuscht. Denken wir, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der auch so sein kann. Aber wir können auch so sein. Bei Christus aber ist es umgekehrt. Je näher wir ihm kommen, desto schöner, herrlicher wird er, desto größer, desto überraschender, desto mehr beginnen wir ihn zu lieben. Immer mehr. Das ändert sich nie. Er enttäuscht nicht. Vielleicht enttäuscht er uns in dem Sinne, dass er uns unsere Täuschungen wegnimmt, die wir über uns selbst haben, das ja. Aber nicht über ihn. Die Zeugen des Todes, sie gedachten an seine Worte, hier beginnt das Neue, die veränderte Sicht, da wo seine Worte beginnen, in uns lebendig zu werden. Und sie kehrten von der Gruft, dieser in Fels gehauenen Gruft, zurück, worin zuvor noch niemand gelegen hatte. Ein Gedanke zu diesem Grabesort, der mir gekommen ist. Im 1. Korinther 10, 1 bis 4, da beschreibt Paulus die Väter Israels, die alle unter einer Wolke waren, alle durch das Meer hindurch gingen, alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, alle dieselbe geistliche Speise aßen, und dann sagt er, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Eine überraschende Sache, dass man das so liest, der Fels war Christus. Wir finden, ich habe das glaube ich schon öfters erklärt, das Schlagen des Felsens zweimal, um Wasser für das Volk zu holen, zu erhalten, das Durst hat. In 2. Mose 17 ist das erste Schlagen, da steht das Wort zur, fester Fels. 4. Mose 20, das zweite Schlagen, da steht Bergungsort für Fels. Das hebräische Wort Bergungsort. Wir wissen, dass Mose deswegen nicht ins gelobte Land durfte, weil er das zweite Mal den Felsen schlug. Gott sagte, und wenn wir das nachlesen würden, ihr könnt es ja mal machen zu Hause, 4. Mose 20 nachlesen, Gott sagte zu ihnen, redet zu dem Felsen. Redet zu dem Felsen. Gott spricht nicht davon, den Felsen zu schlagen. Das sagt er beim ersten Mal. Schlagt den Felsen. Er nimmt seinen Stab und sagt, wir werden euch Wasser generieren. Wir holen euch das Wasser raus. Und schlägt drauf. Und es kommt Wasser. Gott ist gnädig, gibt trotzdem Wasser. Aber er sagt, aufgrund deines Ungehorsams wirst du das gelobte Land zwar sehen, aber nicht hineingehen. Das scheint uns immer sehr hart. Wenn aber Christus der Fels ist, dann verstehen wir den Zusammenhang. Christus wird einmal geschlagen am Kreuz von Golgatha und kein zweites Mal. Einmal geschieht dieses Gericht über den Sohn, über das Lamm Gottes. Kein zweites Mal. Das zweite Schlagen ist nicht recht, ist nicht angesagt. Das Gericht ist einmal. Aus dem Felsengrab, denn in einen Felsen wird Christus gelegt, und das finde ich hochinteressant. Es ist ausdrücklich beschrieben, dass es ein in Fels gehauene Gruft ist. Aus dem Felsengrab quillt das Wasser des Lebens hervor für dich und mich. Für dich und mich. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang, dass wir das sehen dürfen. Er liegt in einem Felsengrab. Aus diesem Felsengrab letztlich kommt die Quelle des Lebens heraus. Der Lebendige entsteigt diesem Felsen. Ein einmaliges Gericht in Golgatha. Vollgültig, einmalig, vollkommen. Ich lese nur die Stellen für euch, wer es zu Hause nachlesen möchte. Hebräer 9, 26, 9, 28, 10, 10, 10, 14. Immer wieder wird betont, einmalig, nicht wiederholend, nicht nochmal, sondern einmalig, vollkommen, für immer und ausreichend für jeden, der es denn annehmen will. Gegründet auf diese Verkündigung der Engel und erinnert an die Worte Jesu, bezeugen die Frauen nun das Erlebte den Aposteln. Und die Reaktion ist bezeichnend für uns Menschen. Es war unfassbar für die Elf. Sie glaubten ihnen nicht. Bis heute ist das, glaube ich, tatsächlich die häufigste Reaktion, die wir haben. Man kann es nicht glauben. Man fasst es nicht. Diese Botschaft von dem auferstandenen, lebendigen Gott, von einem Gott, der nicht vom Tod gehalten werden kann. Das Grab ist leer, das Grab ist leer. Erstanden ist der Herr, dichtet Matthias Claudius. Welch eine Sache. Wir dürfen es glauben, wenn Gottes Geist es uns ins Herz hineinlegt und uns deutlich macht, es ist wahr. Und es ist wahr für dich, Oliver, und für dich, Lothar, und für einen jeden, der es für sich annehmen darf. Wir dürfen glauben, Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Er hat auch meine Schuld getragen und die Unterschrift Gottes unter das Annehmen dieses Opfers, der Beweis dessen, dass er derjenige ist, der von Gott gesetzt ist, den Erdkreis zu richten, der eingesetzt wird, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden, ist die Auferstehung aus den Toten. Ich wünsche uns, dass wir das zutiefst fassen können für unser Leben, dass wir gewiss werden darüber, nicht es als eine vage Hoffnung darstellen oder haben, sondern dass wir im Herzen gewiss sind und dann mit beten dürfen oder mit sagen dürfen, was in 1. Petrus 1 steht. Das wünsche ich an jeden, dass man das frei und froh sagen darf. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Versteht ihr? Ihr wisst, was ich meine. Eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen, der hindurchgedrungen ist. Wir haben einen, der vorausgegangen ist. Wir haben einen, der zur Rechten des Vaters sitzt. Wir haben einen, der dort für uns einsteht, spricht. Wir haben einen hohen Priester, der für uns einsteht. Und zwar wo? Im wirklichen Allerheiligsten. Im echten. Hebräer sagt, das hier ist Schatten. Die Wirklichkeit sehen wir nicht. Aber sie ist da. Dort ist er eingegangen. Amen. Denkt, wir erheben uns im Beten. Ach, lieber Herr, welch ein Gott bist du. Nichts ist dir vergleichbar. Welch ein Gott bist du, der uns mit sich versöhnt. Das, was wir alle nicht können. Nicht aus eigener Gerechtigkeit kommen wir zu dir, sondern gedeckt durch dein Blut, erkauft, teuer erkauft, den höchsten Kaufpreis zahlen, den man sich vorstellen kann. Keine Summe der Welt könnte uns freikaufen vom Tod, aber du hast uns freigekauft, hast uns dem Feind entrissen und bist derjenige, der am Auferstehungsmorgen triumphal über Hölle, Tod und Teufel triumphiert. Ja, wo ist der Stachel? Wo ist diese Möglichkeit des Gesetzes, uns zu verdammen? Wo ist der Feind, der noch über uns spotten darf? Er hat kein Recht mehr. Du hast die Bürgschaft angetreten für einen jeden, der an dich glaubt. Und du entreißt uns dem, der uns mit hineinreißen will, in ein Todesgeschehen, das endgültig ist. Alles, Herr, alles, was wir sehen, ist dieser Vergänglichkeit unterworfen. Es ist viel zu groß, als dass wir es begreifen könnten mit unserem Verstand. Aber du hast deine Ewigkeit bereitet, hast Wohnung für uns und Platz und Raum. Und du sagst, wir werden einmal bei dir sein. Wir werden dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden dem begegnen, den wir hier schon gekannt haben. Am Ende, Herr, am Ende wirst du über dem Staub stehen. Dir sei die Ehre. Und wir wollen dich anbeten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Das Lied Nummer 124, die Strophen 1 bis 3. 124, 1 bis 3. Ja, wir erheben uns noch unter den Segen Gottes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Ja, wir hören noch auf ein Nachspiel. Allen zu Hause, die zugehört haben an Rechnern oder Telefon, und auch hier eine gute Woche noch.